Predigtthema heute heißt Identität in Gott bzw. Identität in Gott und Jesus Christus. Man kann auch sagen Identität des Christen. Dann fasst ihr beides zusammen. Identität des Christen. Und Bibelstellen gibt es dazu dann gleich noch einige. Und ihr werdet die sehen und könnt die dann auch mitschreiben. Schreibt schon mal 1. Petrus 2,9 drüber. Das ist so eine, aber lasst viel Platz für andere Bibelstellen. Lasst doch viel Platz. Ja, Identität. Vor einigen Jahren gab es einen Bestseller, Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Precht ist ein Philosoph und schreibt aber allgemein verständlich. Also man versteigt sich nicht in sehr viel Fachbegriffen und er beschreibt das Thema Identität, wer sind wir, aufgrund eben der Basis, die allgemein für Identität angenommen wird, unsere kulturelle Herkunft, die Denkweisen, die gerade vorherrschen, Zeitgeschichte, Familienstrukturen, Arbeitswelt und so weiter. Das ist David Precht und ich fand das, was er schreibt, sehr, sehr interessant. Aber was ist eigentlich Identität? Ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht, da könnt ihr mitschauen und auch einiges dann gerne abschreiben, wenn es euch wichtig erscheint. Etymologie. Eine der schlauesten Ideen war, tatsächlich mal in Duden nachzuschauen, weil dann verrenkt man sich nicht den Kopf. Das passiert ganz schnell, wenn man bei dem Thema Identität in der Psychologie nachfragt. Aber ganz einfach, vollkommene Übereinstimmung zweier Personen oder Dinge. Vollkommene Übereinstimmung zweier Personen und Dinge. Die Österreicher haben dazu noch den umgangssprachlichen Identitätsausweis, der Personalausweis. Das ist der Identitätsausweis. Und Identität bezeichnet laut Susanne Eremian zu einer Ausstellung von Bildern von Anita Reh, aber sehr treffend zusammengefasst, alles das, was der Mensch ist und ist damit in Begriff des Ich. Eigenschaften, Erfahrung, Selbstwahrnehmung, ebenso wie Fremdzuschreibung. Und dann gibt es, das hatten wir am Donnerstagabend schon in unserem Gespräch, Scheitern und Hoffen, die sogenannten Säulen der Identität laut Petzold. Und es ist eine Beschreibung von dem, wie ein Mensch gesund lebt, für sich gesund lebt, psychisch auch gesund lebt, und zwar auf dem Fundament der persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und so beschreibt dieses Modell einen in sich stimmigen, ausgeglichenen Menschen, was er innerlich empfindet und was er nach außen auch spiegeln kann, dass es abhängt von verschiedenen Faktoren und er sagen kann, okay, das bin ich, das macht mich aus, so bin ich und damit umgehen kann. Und das hängt zum einen mit seinem Körper zusammen und Geist, seinem sozialen Netzwerk, materielle Sicherheit, Arbeit und Leistung, Vision und Werte. Wenn die Dinge vorhanden sind, lebt der Mensch, so sagt die Psychologie, einigermaßen gesund im Gleichgewicht. Und das ist nicht dumm, sondern die Psychologie erkennt durchaus viele Dinge, die ich sehr schätze. Sie erkennt auch gern Ungleichgewichte und Dinge, die aus dem Ruder gelaufen sind. Meiner Meinung nach hat sie nur ein Problem. Sie arbeitet in der Regel oft an Symptomen und kann nicht heilen. Zutiefst. Das ist eine Überzeugung von mir. Ich sage das auch deutlich, es ist eine Überzeugung von mir, dass ich denke, Psychologie erkennt sehr oft Probleme, die ein Mensch hat, kann es gut beschreiben, was es ist aber sie hat oft Verhaltensmuster, die mehr an den Symptomen arbeiten. Wie kann ich mit den Symptomen umgehen? Aber geht in die innere, tiefere Heilung, da hat sie deutlichste Grenzen. Fundament, persönliche Fähigkeiten und Fähigkeiten. Wer bin ich? Identität. Ich habe einen sehr guten Text gefunden, das hat es damit zu tun, dass ich mich gerade ein bisschen mit Dietrich Bonhoeffer befasse. Und Dietrich Bonhoeffer hat einen Text geschrieben zu dem Thema eigentlich Identität. Und der heißt, wer bin ich? Und er beschreibt sehr gut eigene Wahrnehmung und Wahrnehmung anderer. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle. Es ist entstanden, als Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis war. 1943, 44. Und er wurde dann zu Kriegsende auch durch Erhängen hingerichtet, ist inhaftiert, gehörte zum Widerstand, zur Widerstandsbewegung. Und er schreibt eben, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Dieser oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich, was in mir ist, noch dem geschlagenen Herrn, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Was Dietrich Bonhoeffer beschreibt, ist die Frage nach dem, wer bin ich in einer wirklich ganz schwierigen Situation, die in eine Identitätskrise führen kann und auch dahin führt, wer bin ich eigentlich? Und drin ist es gut, dass wir uns einmal mit diesem Thema befassen, und Dietrich Bonhoeffer hat schon einfach treffend zusammengefügt, dass es eben diese beiden Seiten gibt, was ich wahrnehme, was andere von mir sehen und eben, dass meine Basis in Gott ist, als Christ. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Modell von Pretzold. Die nächste Folie, bitte. Das schauen wir uns noch mal an, genau, bevor wir zu Pretzold gehen. Das ist gut, vielen Dank. 1. Petrus 2,9. Wer sind wir eigentlich? Die Bibel hat einige Zuweisungen, sagt einige Dinge aus, wer wir als Menschen sind. Da steht zwar immer ihr, aber ihr dürft euch ruhig angesprochen fühlen. Lest mal in Ruhe durch. Und als ich es gelesen habe, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Eigenschaften gefunden. oder auch Sex, je nachdem. Es ist richtig voll von dem, wer wir als Christen sind. Fangen wir mal an, einfach auf Zuruf. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Auserwählt. Königlich, Priester. Seine königlichen Priester. Eigentum, befreit. Bitte? Geführt. Wo findest du es? Geführt, ja. Taten Gottes verkündigen. Ja. Würde man das einsetzen in das nächste Bild, dann würden wir hier was schon mal finden, was soziales Netzwerk angeht. Ja, auserwählt, zusammen mit anderen. Arbeit oder Leistung, wozu wir da sind, königliche Priester. Zu verkündigen die großen Taten Gottes, das könnte man in Vision und Werte mit hineinnehmen. Und die Bibel hat ganz viele Zuschreibungen, aber das Wesentliche an dieser Zuschreibung beruht auf dem Fundament, das sich verändert. Hier ist das Fundament, nämlich, dass wir Kind Gottes sind. Und das Fundament nach Petzold war, dass wir Menschen sind aufgrund eigener Fähigkeiten und Werte. Also die Psychologie sagt immer, der Mensch ist das aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten und was in ihm selber da ist. Das ist richtig, aber es hat einfach auch seine Grenzen. Wenn ich nur das bin, was mir vorgegeben ist, persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann geht halt auch nichts darüber hinaus. Aber der Unterschied der Identität des Christen, wer wir sind, liegt darin, dass wir nicht festgeschrieben sind allein auf unsere Fähigkeiten und was wir schaffen können, sondern die Bibel geht einen anderen Weg. Sie sagt, ihr seid Kinder Gottes. Ihr gehört zu ihm. Johannes 1, 12. Wenn ihr es nicht alles mitschreiben könnt, ihr kriegt nachher noch ein Arbeitsblatt für ein Zuhause mit. Da stehen die Bibelstellen nochmal drauf. Als DIN A4 Blatt. Da sind dann auch nochmal die Säulen leer. Also da steht dann nur noch die Überschrift, weil dann dürft ihr mal drüber nachdenken am Schluss, wo gibt es denn Wachstumsbereiche in meinem Leben? Also, das ist aber das, was kommt. Bitte wieder zurück. Leiblichkeit, Gott ehren. Nein, Fundament, Kind Gottes. Johannes Prolog sagt, so viele Christus ihn aufnahmen, ihn annahmen, denen gab er die Vollmacht, die Handlungsvollmacht, Kinder Gottes zu sein. Also nicht nur Vollmacht, sondern da steht Handlungsvollmacht. Wir würden heute juristisch sagen per procura, im Namen Gottes zu handeln. Die ihn annehmen, dürfen in seinen Namen handeln und gehören zu ihm. Es ist der Christus in mir, der in mir lebt, oder 2. Korinther 5, Vers 17, in dem es dann auch heißt, wir sind eine neue Schöpfung. Dadurch, dass wir zu Gott gehören, hat etwas Neues in uns angefangen. Paulus nimmt es auch an anderer Stelle nochmal auf. Die Bibelstelle steht da nicht. In 1. Korinther 2, 14 sagt er, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und er meint damit genau den Menschen, der einfach nur auf seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten sein ganzes Ich basiert, der nur auf den Sinnen sehen, riechen, schmecken, hören lebt und was er äußerlich wahrnehmen kann. Und da kommt er allein mit den Sinnen an eine Grenze, den Geist Gottes wirklich wahrzunehmen, was Gott ist und wie er ist. Aber, die Bibel sagt auch, anhand der Schöpfung merkt er, da ist eine Grenze. Ich nehme Dinge wahr, aber Moment, das innerlich weiß er und spürt, da, das ist nicht alles. Da ist noch was. Aber er kann es nicht sehen, er kann es nicht hören. Erst in dem Moment, wo er bereit ist zu sagen, ich bin mehr als nur mein Körper, den ich habe. Das, was ich kann, was mich befähigt, wie ich aussehe, ich bin mehr. Erst ab dem Moment öffnet sich für ihn etwas und er kommt in diesen Bereich hinein zu sagen, ich werde von Neuem geboren. Im Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3, sagt Jesus, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Du brauchst ein neues Gebot. Es muss etwas Neues in dir anfangen. Und durch dieses Neue in dir passiert in dem großen Bild der Heilsgeschichte etwas, was die Bibel ganz am Anfang sagt, es ist zerbrochen. Denn wir sind ursprünglich geschaffen, ganz eindeutig als Gegenüber Gottes. Geschaffen, um Stellvertreter zu sein auf Erden. Und Gott war mit uns unterwegs, bis sich der Mensch autonom erklärt hat. Und gesagt hat, das kann ich auch ohne Gott. Was gut, was böse ist, kann ich alles selber entscheiden. Brauche ich Gott nicht dazu. Verführt, aber trotzdem, es ist passiert. Und in dem Moment ist der Mensch auf einmal auf seine eigene Wahrnehmung geworfen worden. Und man merkt in der Bibel ja auch, wie es einen Rückzug Gottes gibt, diese enge Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen zerbricht. Aber in dem Moment, wo wir Christen werden, uns auf Jesus Christus einladen, werden wir wieder rückversetzt in diesen Bereich hinein. Wir können wieder wahrnehmen, wer Gott ist. Wir kommen eigentlich in unsere ursprünglich von Gott gemeinte Schöpfung wieder hinein. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das merken wir an der gesamten Wissenschaft. Wobei sich Wissenschaft gerade erstaunlich verändert, finde ich. Also gerade, ich lese dann oder kriege ab und zu dann die neuesten Berichte über Ausdehnung des Weltalls und Gravitation und dunkle Materie und so weiter. Oder die kleinste Physik hinein und zu merken, da sind dauernd Grenzbereiche, die sind nicht mehr wahrnehmbar und erklärbar mit unserer normalen Physik und Naturgesetzen. Da tut sich was Neues und das ist gut so, dass wir das merken, da passiert mehr. Aber normale Wissenschaft passiert immer nur aufgrund der Wahrnehmung des Messbaren. Mathematik kann zum Glück ein Stück weitergehen. Die geht nochmal über das Messbare hinaus. Aber das ist der Unterschied zwischen Christen und dieser Welt. Wir basieren aber auf dem, dass Christus in uns lebt. Und das hat Konsequenzen. Das hat tiefgreifende Konsequenzen in dem, wer ich bin und wie ich diese Welt wahrnehme und wie ich lebe und was das für eine Bedeutung hat für Menschen von außen. Unsere Leiblichkeit zum Beispiel sagt dann, du bist da, um Gott zu ehren. 1. Korinther 3, 16 bis 17. Wir sind da, um Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben. Ein Tempel des Heiligen Geistes, wo Gottes Geist drin wohnt. Und im Tempel Gottes wird der Heilige, wird Gott geehrt. Wir sind Menschen, die vergänglich sind in unserem Körper. Paulus beschreibt das, dass unser äußerer Leib immer mehr zerfällt. Aber auch Jesus sagt ganz deutlich, Leib, Kleidung, Essen, Trinken ist nicht das ganze Leben. Das Leben ist mehr als Kleidung, ist mehr als Essen und Trinken. Und er sagt, deshalb richtet euch völlig auf Gottes Reich aus, auf den Himmel, auf seine Möglichkeiten. Da findet ihr tatsächlich wirklich Leben. Und Leben ist nicht nur dein Körper. Und das ist eine wichtige Sache, da sehr deutlich zu bleiben, weil vieles eben auf körperliche Gesundheit und dein Körper oft beschränkt wird und Menschen werden bewertet nach ihrer Körperlichkeit oder wir bewerten uns nach der Körperlichkeit. Das macht aber unser Leben zutiefst nicht aus. Unsere Leiblichkeit ist gegeben, aber sie ist nicht die wirkliche Lebensbasis, sondern das Leben, das Gott gibt. Das ist die Lebensbasis, dass er da ist. Und Johannes 3,16, ganz typisch, kennt ihr alle. Gott liebt diese Welt, darum hat er seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir auch in unserer Körperlichkeit Hoffnung und Zuversicht, die sonst verwehrt ist. Aber unser Körper entscheidet nicht über unser Leben und das, was wir sind vor Gott. Soziales Netzwerk. Wir haben es schon bei Petrus gehabt, Gemeinschaft zu haben, verbunden durch die Liebe Jesu. Jesus sagt, liebt euch, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese Gemeinschaft der Liebe ist wirklich eine identitätsstiftende. Und wir wissen, wie sehr wir dran leiden, wenn das nicht funktioniert. Und das wundert mich nicht, dass wir dran leiden, weil ich glaube, dass es wirklich eine der größten Mächte ist, die wirklich Jesus gegeben hat und die Gott gegeben hat, einen Unterschied zu machen in der Welt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein und zu wissen, das ist wirklich eine ganz andere Gemeinschaft. Und deswegen wird der Teufel, der Widersacher Gottes, alles tun, um das zu zerstören. Er wird alles tun, um das niederzumachen. Und ich bleibe, man weiß, Kurt Bill Heibels ist nicht mehr im Gespräch aus Gründen, aber er hat trotzdem wahre Sätze gesagt. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen hier in der Welt ist die Hoffnung der Welt. Und die Ortsgemeinde gehört dazu. Da bin ich absolut überzeugt davon. Wir sind Salz und Licht. Und das sollten und dürfen wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Das macht uns wirklich aus, weil Gott uns das gegeben hat in Christus. Materielle Sicherheit. Das ist ein extra Predigtthema. Ich habe nur eins genommen, auch hier Paulus wieder, der sagt, du sollst haben, als hättest du nicht. Also ihr Reichen seid reich, aber behandelt so, als ob ihr nichts hättet. Man könnte auch hier wieder Matthäus nehmen, die in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze im Himmel. Du kannst den reichen Kornbauer nehmen, dem Gott sagt, hast so viel Reichtum, heute Nacht wird dir deine Seele genommen, was hast du denn dann noch von deinem Reichtum? Schafft euch keine Schätze hier auf der Erde. Materielle Sicherheit ist tatsächlich nicht das, was uns ausmacht, sondern unsere materielle Sicherheit liegt in dem, zitiere ich auch gern wieder Jesus, am Ende der Bergpredigt oder dieses Sorgens um alles in der Welt, er sagt, Gott weiß doch, was du brauchst. Gott weiß genau, was du brauchst. Und wenn du es nicht hast, dann leidet er genauso mit dir in dieser zerbrochenen Welt. Aber Gott weiß drum. Vertraue ihm. Arbeiten ja, aber vertraue ihm. Dein Leben wird nicht mehr durch Arbeit, sondern deine materielle Sicherheit macht dein Leben nicht stabil und glücklich. Letztendlich. Arbeit und Leistung geht genau in das Gleiche hinein, geschaffen zu guten Werken. Was soll ich in dieser Welt tun? Karriere machen? Karriere ist schön. Ich sag mal, Karriere ist schön, okay. Ich denke mir, ja, das ist doch toll, wenn jemand das kann. Es ist doch toll, wenn es befähigte Leute gibt. Wenn es richtig gute Sachen gibt, Menschen, die hervorragende Denker sind oder Arbeiter sind, die Künstler in ihren Berufen sind, toll. Aber unsere ursprüngliche Schöpfung ist, dass du in deinem ganzen Leben dazu da bist, um Gott wiederzuspiegeln. Denn dazu hat uns Gott geschaffen. Macht euch die Erde untertan als die, die mein Gegenüber sind. Durch alles, was ihr tut, soll Gottes Wesen gespiegelt werden. Auch beim Kloputzen, beim Windelwechseln, in der Altenpflege, überall. Überall soll Gottes Wesen durchsichtbar werden. Dazu seid ihr geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher schon bereitet hat für euch, weil er euch dazu befähigt. Das macht uns aus. Und ich arbeite nicht in erster Linie, damit mein Arbeitgeber zufrieden ist. Das ist wichtig und mir durchaus wichtig gewesen. Aber viel wichtiger ist mir, dass Gott zufrieden ist. Und an einer Stelle in meiner Arbeitstätigkeit habe ich mich einem Arbeitsauftrag widersetzt. Gesagt, mache ich nicht. Weil es einfach notwendig war, da ein Zeichen zu setzen. Vision und Werte. Jesus ähnlicher werden. Jüngerschaft und Heiligung. Römer 8, Vers 29 heißt es, er hat euch ausersehen und vorherbestimmt, gleich zu sein dem Bild seines Sohnes. Ausersehen und gleichgestellt zu sein dem Aussehen seines Sohnes, Jesus ähnlicher werden. Oder im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15, da sagt er, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Dahin gehen unsere Werte und das macht uns als Christen aus. Man kann noch viel mehr sagen, weil in diesem hineingenommen sein in Jesus, da habe ich die letzten Tage ziemlich viel drüber nachgedacht. Nehme ich das oder nehme ich solche Dinge wie, du bist erlöst. Du bist befreit von Sünde. Das ist ja auch Identität in Christus. Keine Selbstverurteilung mehr. Keine Verurteilung von Gott mehr. Römer 8, 1, da gibt es keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Weder von Gott noch von mir selber. Im selber Verurteilen bin ich manchmal auch ziemlich gut. Kann man alles nehmen, aber ich bin sicher, dass da, wo wir unsere Basis in Christus haben, eine neue Schöpfung sind und dann sagen, wer bin ich und was soll mein Leben in dieser Welt? Wozu bin ich denn da? Dann beschreiben diese Bereiche sehr gut, wozu wir in unserem Leben da sind. Was ist der Sinn des Lebens? Dass wir Gott ehren. Dass wir wissen, wir haben ewiges Leben. Dass wir zur Gemeinschaft miteinander durch die Liebe Jesu berufen sind. Dass das Materielle, nach dem alle hier streben, nicht die Lebensbasis ist und das Lebensziel. Dass meine Arbeit und Leistung dahin geht, Gott zu ehren. Das ist meine Berufung. Und dass meine Vision, die ist zu sagen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe es nicht mit reingenommen, aber ich hatte es schon gedacht, im ewigen Reich Gottes zu sein, ist meine Vision, zu ihm zu gehören. Aber ich bin es ja eigentlich schon in Christus. Also, ich bin ja schon im ewigen Reich Gottes, wenn Christus in mir lebt. Fängt ja schon an. Von daher passt es recht gut. So, ich habe euch dazu ein Blatt mitgebracht, wo nochmal diese Bibelstellen draufstehen und wo die Säulen leer ist. Und ich habe die Bitte einfach mal, dass ihr das mitnehmt. Auf dem Fundament, das bleibt gleich, dass ihr Kind Gottes seid, dass Christus in euch lebt, dass ihr eine neue Schöpfung seid. wo haben wir uns oder habt ihr euch, wie es in Römer 12 so schön heißt, auf die Systeme der Welt eingelassen? Auf die Wertigkeiten, die so um uns herum existieren und leben mehr nach den Wertigkeiten, die in dieser Welt sind, statt nach dem, was Gott uns zusagt. Das Problem ist, dass wir als Christen, je mehr wir als Christen versuchen, auch weltangepasst zu leben, desto mehr zerrissen sind wir, desto uneindeutiger sind wir, desto mehr Glaubenskrisen haben wir, desto schwieriger wird es für uns. Es ist für uns extrem wichtig, uns auf das zu gründen, was Gott uns zugesagt hat und wer wir durch ihn sind. Wenn wir das leben, dann wird unser Leben innerlich stimmig, unser Glaube fest und wir werden ihn ausstrahlen nach außen. Die Menschen werden das sehen. Und sie werden merken, dass wir etwas leben, was sie genauso leben sollten, wozu Gott sie berufen hat. Und sie werden vielleicht merken, dass ihr Leben eine neue Ausrichtung braucht, dass sie Jesus Christus brauchen. Ich lege es draußen hin nachher, da könnt ihr euch die Blätter mitnehmen. Für das Ende der Predigt habe ich mir ein Lied gewünscht. In Christus ist mein ganzer Halt. Und ich bitte euch, dass ihr dieses Lied mit uns singt.